Liebe Gemeinde, das ist Abraham und sein Sohn Isaac. Diese Skulptur steht in der Stube von Hans-Uli Bereuter, einem Mitarbeiter der MEOS. Er schreibt dazu: Ich kenne den polnischen Künstler. Er hat mir seine Lebensgeschichte in einem Interview ausführlich erzählt. Wie total negativ er die Welt lange gesehen hat, wie er bei einem Autounfall einfach am Straßenrand liegen gelassen wurde, weil alle dachten, er sei tot. Wie er dann trotzdem überlebte und später Gott kennenlernte, als er sein Leben nach langen gesundheitlichen Komplikationen bereits aufgegeben hatte. Seither schauen alle seine Figuren nach oben zu Gott. Gottes Möglichkeiten sind mitten im Unmöglichsten unbegrenzt. Nur bei ihm gibt es bleibenden Halt. Nur ihm können wir ganz vertrauen. Zum ersten Mal habe ich diese Skulptur in der Zeitschrift Mein Nächster entdeckt und war total fasziniert davon. Was für eine treffende Illustration zu einer persönlichen Predigtreihe über die Endzeitreden von Jesus Christus oder auch Ölbergreden. Auch wenn Abraham und Isaac nicht direkt etwas mit dieser Geschichte zu tun haben, sind sie eine treffende Illustration. Sie schauen nach oben zum dreieinigen Gott. Und darum habe ich, ihr habt es bereits gehört, für die Predigten diese Überschrift gewählt. Dann seht auf und erhebt eure Häupter. Oder der ganze Text: Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf, erhebt eure Häupter. Warum? Weil eure Erlösung naht. Im Neuen Testament gehören 4 Kapitel zu den Endzeitreden: Matthäus 24 und 25, Markus 13 und Lukas 21. Diese Endzeitreden hat Jesus am Dienstag in der Karwoche gehalten. Ein Tag voller Auseinandersetzungen mit den verschiedensten Gruppen von Pharisäern. Lest einmal Matthäus 23. Und so beginnt Matthäus seinen Bericht. Ich lese ihn, wenigstens die ersten 14 Verse, damit ihr einen Geschmack bekommt, was noch folgen wird. Ich kommentiere wenig, obwohl einige Verse einladend zum Stehen bleiben. Sie sind Spiegelbild der heutigen Zeit. Es wäre einiges dazu zu sagen. Hier der Text von Matthäus. Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles ist aber der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ich habe Folgendes festgestellt. In den letzten 50 Jahren habe ich noch nie eine Predigt zu diesem Thema von dieser Kanzel aus gehört. Natürlich war ich nicht jeden Sonntag da. Doch die Entwicklung in den letzten 20 Jahren und besonders in den letzten Monaten, durch diese Entwicklung ist dieses Thema so aktuell wie nie zuvor. Ich möchte heute eine Art Einführung geben zur Prophetie, zu den Endzeitreden. Am nächsten Sonntag die Zerstörung des Tempels und Jerusalem und am 27. Dezember, zwei Tage nach seinem ersten Kommen, möchte ich anfangen, über das zweite Kommen des Herrn Jesus Christus für die Gemeinde zu reden. Ein erster Punkt. Markus hat es schon angetönt, die Sehnsucht des Menschen. Im Herzen eines jeden Menschen ist die tiefe Sehnsucht, genau wissen zu wollen, was morgen sein wird. Diese Sehnsucht ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Wir möchten doch so gerne um die Kurve sehen, wissen, was danach kommt. Denn wenn ich das wüsste, so denken wir, gäbe es mir da eine gewisse Sicherheit. Ich füge an in Klammer, oder auch nicht. So ist es nicht verwunderlich, dass heute jedes Angebot genutzt wird, um wenigstens eine kleine Ahnung von der Zukunft zu erhalten. Und es wird viel angeboten, die Horoskope, astrologische Lebensberatung, sogar im Fernsehen, ich erinnere an Mike Shiva, ich habe es nie geschaut, Tarotkarten lesen, Handlinien lesen und so weiter und so weiter. Man will die Zukunft erfahren. Und wenn es um die Gesundheit geht, dann gibt es fast jede Woche etwas Neues und beileibe nicht nur Harmloses, sondern viel Verführerisches. Ich erinnere mich an Dietmar. Er war in der gleichen Seminarklasse wie ich. Zusammen waren wir im Klavierunterricht. Später hat er studiert und ist CEO geworden von einem ausländischen Chemiekonzern in der Schweiz. Bei einem Zusammentreffen, einem Klassentreffen, hat er uns erzählt, dass er für seine Entscheid jeweils eine Astrologin aufsuche und befrage. Im Anschluss an die Sitzung oder an das Zusammentreffen habe ich ihm relativ klaren Brief geschrieben. Ich kenne ja mich. Aber nie eine Antwort bekommen. Beim letzten Klassenzusammentreffen, vor bald einem Jahr, war er nicht mehr dabei. Er ist schon vor Jahren, das hat er uns erzählt, plötzlich auf Knall auf Fall entlassen worden. Seine Ehe ist kaputt gegangen. Warum er nicht dabei war das letzte Jahr, weiss ich nicht genau. Ich habe gehört, Parkinson, beginnende Demenz, ich weiss es nicht. Aber das Leben ist eine tausendfache Bestätigung von dieser Tragik, die immer wieder offenbar wird. Von Satan erhoben, von Satan gebraucht, von Satan missbraucht und dann fallen gelassen. Ja, auch wir Christen haben ja diese Sehnsüchte. Ist der Entscheid richtig, den ich treffe? Was kommt morgen? Soll ich oder soll ich nicht da durchgehen oder dort durchgehen? Und nie, gar nie fällt doch so ein Zettel vom Himmel. Und die Jünger sind ein gutes Beispiel. Dabei haben sie nur gemacht, was sie schon lange wussten aus dem Propheten Jesaja. So hat der Herr gesprochen, der Heilige Israels und sein Schöpfer, über die kommenden Dinge befragt mich. Verschiedene ältere Übersetzungen haben diesen Vers so. Und so beginnt ja auch dieser Text in Matthäus 24. Und mit diesem Text, der exemplarisch zeigt, wie schwierig es manchmal ist, etwas einzuordnen, möchte ich jetzt zum zweiten Punkt kommen. Prophetie, ein schwieriges Thema. Die Jünger stellen Jesus 4 Fragen. 3 im Matthäus und 1 im Lukas-Evangelium. Die erste Frage ist, Meister, wann wird das geschehen? Zweite Frage, was wird das Zeichen der Zerstörung des Tempels sein, wenn das geschehen wird? Dritte Frage, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Vierte Frage, was ist das Zeichen für das Ende der Welt, das Ende der gegenwärtigen heilsgeschichtlichen Periode? Diese 4 Fragen stehen exemplarisch für die Schwierigkeiten, prophetische Texte in der Bibel zu verstehen und richtig auf der Zeitachse einzuordnen. Das ist genauso wie diese Aufnahme. Die Bergspitzen sind sichtbar. Und wenn ich richtig gezählt habe, sind das 8 bis 9 Schichten hintereinander. Die vorderste ganz klar. Aber wie weit das die zweitvorderste weg ist, das wissen wir nicht. Die Prophetie zeigt diese Bergspitzen. Ich weiß einfach, zu hinterst, zu oberst, schaut auf, ist der Himmel. Und dieser Text ist etwas klein geschrieben. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Bis hier ist es gut verständlich, bis der Tag anbricht, also bis, im übertragenen Sinn, bis Jesus kommt und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen, Morgenstern ist ein Sinnbild für Jesus. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Also Menschen haben das nicht erfunden, heißt das auf gut Zürichdeutsch. Ich gebe euch drei Beispiele mit bekannten Texten, die wir immer wieder mal lesen, wo das genau so vorkommt. Ich gehe zum ersten. Jesus geht in die Synagoge in seiner Heimatstadt Nazareth. Dort wird ihm die Jesaja-Rolle gereicht und er wirft das herum und stößt auf die Stelle, da heißt es, Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Übrigens, die wenn du vom Handy nachschauen, machen das ruhig. Dann sitzt er ab und legt das Wort aus. Aber Jesus weiß ganz genau, dass Jesaja noch etwas mehr sagt. Und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten, alle Trauernden. Sag jetzt mal 2000 Jahre später. Ihr versteht das einfach als Begriff. Aber Jesus sagt damit, hört, jetzt im Moment ist Gnadenjahr. Und das genügt für den Moment. Ich verkündige euch die Gnade, auch wenn ich weiß, dass ich wiederkommen werde zum Gericht einmal. Jesus ist im Streitgespräch mit den Pharisäern und er zitiert Psalm 110, Vers 1. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Übrigens, der Text im Alten Testament, ich habe euch das schon mal gesagt, oder schon zwei oder dreimal, der am meisten zitiert wird im Neuen Testament. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Das ist Auffahrt. Der Tag, an dem Jesus in den Himmel geht und dort von dem Vater mit diesen Worten empfangen wird. Los, mein Sohn, sitz ab. Dann geht das weiter. Bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Jahrtausende später, im gleichen Text, in einem Satz. Und jetzt bringe ich noch einen ganz heißen Vers. Apostelgeschichte 2, Ausgießung des Heiligen Geistes. Da sagt Petrus, das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ihr könnt nachher auf mich loskommen. Also, ich sehe da vier Ebenen. Ich weiß ganz genau, mein Erkenntnis ist Stückwerk. Aber ich möchte euch einfach einmal vielleicht eine etwas andere Sicht geben. Zuerst, Petrus, das ist es. Das, was ihr jetzt erlebt, wie der Heilige Geist ausgegossen wird, das ist es, was Joel gesagt hat. gehe zur zweiten Ebene. Ich frage einfach, steht irgendwo etwas von dem in der Apostelgeschichte? Im Rest des Neuen Testamentes, dass dieser Teil vollumfänglich in Erfüllung gegangen ist? Oder könnte es sein, dass da ein Zeitpunkt in der Zukunft genannt wird, beispielsweise zu Beginn des tausendjährigen Reiches? Einfach Fragen zum Weiterdenken. Dritte Ebene. Die Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Das deutet möglicherweise auf die siebenjährige Trübsalszeit hin. Die Offenbarung spricht von solchen Dingen. Oh, Moment. So. Die Offenbarung spricht von solchen Dingen und auch Matthäus in seinem 24. Kapitel. Und dann gibt es noch einen letzten Teil. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wann geschieht das? Immer! Halleluja! Die ganze Zeit, das sind alle Zwischenräume, sind ausgefüllt. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Ein riesiges Halleluja! Wenn du prophetische Texte liest, und es gibt Hunderte davon, allein für Jesus Christus sind etwa 300 im Alten Testament. Dann achte auf die kleinen Wörter. Ehe, bis und danach oder nach diesem. Auch die Offenbarung kommt dieses Wort nach diesem oder danach immer wieder vor, zeigt für mich so eine gewisse Kontinuität, einen Zeitablauf. Und selbst Joel schreibt am Anfang, und das hat Petrus nicht genannt, und nach diesem. Er verweist aufs zweite Kapitel, wo er über Gericht und Gnade spricht. Soweit ein paar Hinweise zur Prophetie. Drittens, die Antwort von Jesus auf die Frage der Jünger. Wir würden erwarten, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, also hört, hockt mal ab mit mir. Schaut, da hinten seht ihr den Tempel. Ich werde euch das nächste Mal, will ich euch das so zeigen. Monumental, unversehrt, mit grossen Steinen. Und jetzt hört gut zu. Jetzt will ich euch genau erklären, wie das zeitlich abläuft und wie das alles abläuft. Mit dem könnt ihr herausfinden, wenn es dann losgeht. Nein, gar nichts dergleichen. Ja, man könnte meinen, Jesus hätte überhaupt nicht zugehört. Denn so berichten alle drei Evangelien. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Seht, für Jesus ist etwas ganz anderes top wichtig. Lasst euch nicht verführen. Es ist eine von ungefähr 10 bis 14 Befehlsformen, Imperativen in den Endzeitreden. Nur schon das wäre ein Studium wert. Seht zu, lasst euch nicht verführen. Und die wichtigste Befehlsform, der wichtigste Auftrag, der wichtigste Imperativ, gleich zu Beginn, lasst euch nicht verführen. Viermal. Zwei haben wir da, Vers 11. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und viele verführen. Und Vers 24, denn es werden viele falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt werden. Euch viele, die Auserwählten. Warum sagt das Jesus? Er kennt das menschliche Herz. Er kennt dein und mein Denken. Er kennt das Denken der Menschen, losgelöst vom Wort Gottes, der ohne Gott lebt. Er kennt die maßlose Selbstüberschätzung des Menschen. Er kennt die Selbstgerechtigkeit des Menschen. Er kennt die Heuchelei, das Vortäuschen. Er weiß, dass wir Menschen für alles empfänglich sind, nur nicht für das Wort Gottes. Er weiß, dass der Mensch an alles glaubt, wenn es nur nicht das Wort Gottes ist. Er weiß, dass der selbstgerechte Mensch letztlich Gott für alles Übel in der Welt verantwortlich macht. Die zahllos kursierenden Verschwörungstheorien heute sind nur ein Ausdruck der Verführung. Und wenn du aus biblischer Sicht über Endzeit argumentierst, dann wirst du sehr schnell auch in diese Ecke gestellt. Aber ich sage es euch offen, mir ist es das wert. Das Einzige, was ich persönlich an diesen Verschwörungstheoretikern Positives abgewinnen kann, ist folgende Tatsache. Sie spüren, dass etwas Undefinierbares, etwas Unheimliches auf uns zukommt, das wir nicht im Griff haben, das wir zu bekämpfen haben. Und bekämpfen heißt, wir suchen den, der schuldig ist. Und in Bill Gates haben sie eine illustre Gestalt. Und da kommen noch die Bilderberger dazu und Angela Merkel und ich weiß doch nicht, wer alles. Aber am Wort Gottes orientieren sie sich gar nicht. Übrigens, wisst ihr, wer der größte Verschwörungstheoretiker in der Bibel ist, jedenfalls für seine Landsleute? Noah. 120 Jahre lang war er Prediger der Gerechtigkeit, hat seine Landsleute vor dem Untergang bewahrt, hat dieses irrsinnige Werk gemacht mit der Arche, irgendwo weit, weit weg vom Meer. 120 Jahre. Und niemand, wenn ich die Bibel recht verstehe, ist umgekehrt. Das ging so lang, bis er in die Arche ging und Gott die Türe schloss und es anfing zu regnen. Endzeitrede. Auch dieser Text ist drin in Matthäus. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, sagt Jesus, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Wisst ihr, seit dem Sündenfall wird der Mensch von Satan versucht, manchmal subtil, manchmal offensichtlich, immer mit dem einen Ziel, dass die Menschen ja nicht dem Wort Gottes glauben. Und das macht keineswegs Halt vor Gemeindetüren. Im Gegenteil, manchmal scheint mir, dass die Versuchung, die von innen kommt, viel stärker ist als von außen. Wenn die Gemeinde von außen bedroht ist, dann schließt sie sich zusammen, rückt sie zusammen. Aber wenn sie von innen her durch irgendwelche Sonderlehren unterwandert wird, rückt sie auseinander und wird dann verletzlich eine leichte Beute. Paulus und die anderen Apostel sprechen oft davon. Seht, Jesus weiß um die Gefahren für seine Jünger und für all diejenigen, die ihm einmal nachfolgen werden. Wenn nicht das Wort Gottes in ihrer Mitte wohnt, wenn nicht das ganze Denken auf das Wort Gottes ausgerichtet ist, auf Jesus Christus, darum sagt er, lasst euch nicht verführen. Ich komme zum Letzten. Er sagt auch, Gott hat alles im Griff. Warum erzählt Jesus das alles? Nicht, um den Jüngern Angst einzuflößen. Im Gegenteil, er gibt ihnen zu verstehen, mein Vater hat alles im Griff. Ich kenne Zeit und Stunde nicht, aber mein Vater hat alles im Griff. Mein Vater hat den Heilsplan festgelegt und auf dieser Zeitachse geht alles. Was auch immer geschieht, mein Vater hat das letzte Wort. Ihm entgleitet nichts. Ich bin da. Ich bringe euch ans Ziel. Vertraut mir. Ich verheiße das. Ich verbürge mich mit meinem Wort. Ich sage euch das. Ich nehme euch an der Hand und bringe euch ans Ziel. Vertraut mir heute und morgen wieder und übermorgen wieder. Und er stärkt sie mit auch einem Satz. Ja, da steht alles da drin. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Auch wenn es immer schwieriger und dunkler wird, das Weltgeschehen gerät nicht außer Kontrolle. Gott schlüdert im Himmel nicht hin und her und denkt, was muss ich jetzt machen und so weiter. Nein, es geht alles seinen Weg. Die Heilsgeschichte führt zu dem einen Ziel. Jesus sagt, ich komme wieder und ich werde meine Gemeinde holen in meine Herrlichkeit. Ich komme wieder und werde die Welt richten, alles Böse richten. Und ich sage euch, mein Gericht wird gerecht sein. Ich komme wieder und werde mein Friedensreich aufrichten, wo Gerechtigkeit herrschen wird. Darum erschreckt nicht, darum wacht. Ich gebe euch eine große Hoffnung, darum lege ich eine tiefe Sehnsucht in euer Herz und fordere euch auf. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Amen.